Liebe Gemeinde, ist unser kurzes, enteilendes Leben lebenswert? Sicherlich, wenn wir Beruf, Freude, Erfolg und ich meine vor allen Dingen Gesundheit haben. Aber wie, wenn unser Leben sich deutet in der Wirklichkeit, die Nietzsche so umschrieben hat, die Welt ist tief, doch tiefer als der Tag gedacht, tief ist ihr Weh. Wenn unser Leben sich so deutet, dass die Frage nahe liegt, die im Dritten Reich zur Debatte stand, das lebensunwerte Leben zu vernichten. Ja, wo man sogar dachte, das sei Barmherzigkeit am Menschen. Hat man ein Recht, Leben zu vernichten? Und wohin führt dieser Weg? Jesus wurde, wenn wir den Text eben gehört haben, mit dieser Frage konfrontiert, als er vom Berge der Verklärung aus der heilen Welt, in der Petrus bleiben wollte, herabstieg in das Tal, wo ihm das Leid und die Not begegnete in einer erschütternden Form. Er sieht, wie unter dem Hohngelächter der Schriftgelehrten die Jünger mit einem besessenen Knaben experimentieren. Sie wollen ihm helfen und können ihm nicht helfen. Ja, was ist das für eine Armut, wenn man vor solchen Mauern steht? Und vor allen Dingen, wenn sie sich dämonisch deuten. Kierkegaard, der große Däne, hat gesagt, dass das Dämonische sich in dieser Welt in der Verdoppelung der Existenz deute. Ja, wie weit ist dann diese Welt dämonisch? Die Jünger experimentieren mit dem Kranken. Und nun geht von dem verzweifelten Vater der Blick auf Jesus, auf den Herrn, dem die Jünger gehören. Alles Versagen der Jünger, alles Versagen der Kirche trifft immer auch den Herrn. Wir sind im besten Falle Brief Christi und in jedem Falle, den die anderen lesen müssen. Die Welt heute sucht nicht so sehr durch fromme Worte hindurch den Herrn, sondern durch das gelebte Zeugnis. Sag mir deine Bewegung und ich will dir sagen, ob du Christ bist. Darum geht es. Und nun geht der Blick auf den großen Herrn von den Jüngern weg. Und es ist doch erschütternd, dies Wort des Vaters: wenn du etwas kannst, dann erbarme dich unser. Also, es ist die Begrenzung, die der Vater erfahren hat durch die Jünger. Wie weit geht die Hilfe, die menschliche Hilfe überhaupt? Wenn du etwas kannst, alle menschliche Hilfe ist begrenzt und wird eingeschätzt nach dem Können, nach dem Ausweis, den man hat oder nicht hat. Aber die Hilfe, die von Jesus erwartet wird und die Jesus bringt, die liegt ganz anders. Er durchbricht das Gesetz des Menschentums und hat es durchbrochen. Er ist der ganz andere gewesen. Er wurde das personifizierte Leid. Er hat das Weh dieser Welt erlitten. In der letzten Tiefe deiner und meine Lebensfrage. Er hat es so erlitten, dass er uns erlöst hat. Dass er am Ende über dieser untergehenden Welt rufen konnte, es ist vollbracht. Dass er ein Heute der Gnade eingestiftet hat, die Ewigkeit in die Zeit, der Augenblick, der die Rettung möglich macht, ein Leben ändert. Oder wie Luther sagt, der aus der Hölle in den Himmel leben kann. Das ist das Wunder, das mit dem Namen Jesus Christus sich für dich und mich verbindet. Das Angebot Gottes. Wenn du etwas kannst, dann hilf uns, lieben Brüder und Schwestern. In diesem Augenblick beginnt eigentlich schon die Hilfe. Denn immer, wenn man sich mit dem Leid des anderen zusammenschließt, wenn man dem Leid und der Not, den Lazarus vor der Haustür, wenn man ihm so begegnet, dass die Not des anderen die eigene wird. Und wenn dann das gelebtes Gebet wird, sind wir der Erhörung am nächsten. Haben wir die Haltung, die Hoffnung hat. Und hier, in diesem Falle, ist es ja die unmögliche Möglichkeit, die erhofft werden muss. Jesus sagt, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Ist das ein Blankoscheck? Alle Dinge möglich, dem, der da glaubt. Also kommt es auf unseren Glauben an. Was ist denn das für ein Glaube? Sicherlich, Brüder und Schwestern, kein Allerweltsglaube. Kein Glaube, den ich im Letzten lernen kann. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus glauben oder zu ihm kommen kann, sondern ein geschenkter Glaube. Sicherlich kein Allerweltsglaube. Ich weiß von einem Mann, der 20 Jahre bei einem mir bekannten Pfarrer unter der Kanzel saß und jeden Sonntag die Predigt hörte, und viel darüber diskutierte. Und eines Tages bekam er einen Schlaganfall und da besucht ihn der Pfarrer und sagt, ach ja, ich wollte doch kommen, aber Sie haben im Laufe der Jahre doch sicherlich viel Vorrat gesammelt und ich brauche zu Ihnen ja eigentlich Ihnen kein gutes Wort, bloß Wort sagen. Und da sagt der Mann ihm, und das hat den Pfarrer umgehauen. Ja, wissen Sie, Herr Pastor, zu dem Glauben habe ich mich ja im Laufe der Jahre auch durchgerungen, dass es ein höheres Wesen in dieser Welt ja wohl geben muss. Das war der Ertrag von 20 Jahren Kirchengehen. Kümmerlich. An ein höheres Wesen brauche ich nicht zu glauben. Die Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. Die kann ich sehen. Aber an den Herrn Christus glauben ist etwas anders, ist eine andere Dimension. An den Herrn Christus glauben, an den Herrn, den Johannes so bezeugt, als er wusste, dass der Vater ihm alles in seine Hände gegeben hatte, ging er zum Kreuz. Durchglaubte er sich durch den Tod, durch Grab, durch Verwesung und Muttergeruch, durchglaubte er sich bis zum Ostermorgen. Traute er Gott zu, ließ er ihn nicht los, hielt uns fest und seinen Vater fest, bis er für uns rufen konnte, es ist vollbracht, bis das Heute der Gnade geschenkt war. Das ist das Unerhörte, an den Herrn glauben, das gibt Verbindlichkeit, das gibt Überlegenheit, das gibt Ruhe. Da braucht man nicht nervös werden, da kannst du den Herzinfarkt überwinden. An den Herrn glauben heißt Geborgenheit. Den Herrn suchen wir hier in Grillingen und den erfahren wir als Hilfe für unsere Drogensüchtigen und für unsere depressiven Kranken. Das ist das Zeugnis. Ja, dieser Glaube ist ein geschenkter Glaube. Man kann ihn nicht machen. Er ist auch nicht lernbar. Ich kann alles wissen und habe ihn doch nicht. Wir kommen ihm eigentlich am nächsten, meine ich, wenn wir die Begrenzung unseres Lebens sehen. Ich könnte das Wort der Bibel nicht verstehen, wenn es nicht diesen Sinn hätte, die Entelechie, welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. Wenn nicht die Belastung gerade der Anstoß wäre zu diesem Glauben, zu dem Risiko, das ich eingehen muss. Lebendiger Glaube ist immer Glaube im Wagnis, immer Glaube im Risiko. Und ohne diesen Glauben gibt es keine Glaubenserfahrung. Hören wir die Auferstehungsglocken nicht. Ohne diesen Glauben, ohne diese Einfalt, kommt die Zündung nicht in unserem Leben. Und die Bewegung ist nicht echt. Wir leben im Erfolgsdenken, aber kommen nicht zur Frucht. Glaube im Risiko, das war doch das Wagnis von Petrus. Fahre auf die Höhe. Herr, auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Das war doch das Risiko, dass die 10 Aussätzigen die Reservate verließen und dann marschierten zum Arzt, zum Priester. Und Jesus ihnen nicht gesagt hat, am Kilometerstein 3,5, da werdet ihr gesund, sondern dass sie im Risiko blieben, bis sie gesund wurden. Das war ja das Wagnis, dass jener Mann für seinen todkranken Sohn weit herkam und Jesus ihm nicht sagt, gebe dir ein Mittel mit, irgendetwas, was du sehen kannst, sondern dass er ihm sagte, geh hin, dein Sohn lebt. Das war doch das Wagnis beim Hauptmann in Kapernaum, dass er Jesus so groß sah, wie er wirklich ist, wie ihn die Kirche in dieser Welt zu bezeugen hat. Sprich nur ein Wort, ein schöpferisches Wort, und mein Knecht ist gesund. Er ruft das Nichtseiende, dass es sei. Nicht damals, heute und jetzt noch. Christus geschieht, bis er wiederkommt. In der lebendigen Kirche, in der Gemeinde. Und dieser Glaube ist Glaube, wie er sich deutet bei diesem Vater in der Krise, in der er nun steht. Herr, ich glaube, er greift zu wie ein Ertrinkender. Nicht guckt, ob die Hand, die ihn packt oder nach ihm sucht, schwarz, braun oder grün ist. Er greift zu, nicht wahr? Herr, ich glaube, Herr, ich glaube. Er guckt auf den verlorenen Sohn. Dieses ganze Elend des Knaben hat das Vaterherz kaputt gemacht. Ich weiß etwas davon. Zu mir kommt hier und dann eine Frau aus Bonn mit ihrem Jungen. Wir beten zusammen und wir versuchen, das Leid zu tragen. Es wird auch in etwa besser, aber geheilt ist er noch nicht. Aber der Junge schlägt sich blau und grün, wenn er vor mir liegt. Er küsst mich ab, er drückt mich, aber er ist besessen. Er kommt nicht los davon. Kein Arzt kann ihm helfen. Und diese Not, die muss die eigene Not werden. Der Lazarus vor der Haustür ist ja die Anfrage Gottes an uns. Und da liegen wir morgen im Urteil Gottes. Oder nicht? Ja, die Anfechtung. Lebendiger Glaube geht durch Anfechtung hindurch, nicht durch Sicherungen. Und es ist gut so, nur in der Anfechtung wachsen wir. Nur in der Anfechtung bewährt sich der Glaube. Nur im Risiko bleiben wir gesund. Nur im Verlust der eigenen Mitte gewinnen wir die Ewige immer wieder. Lieben Brüder und Schwestern, das ist doch das Geheimnis des gelebten Glaubens in der Anfechtung. Der Glaube lehrt auf den Herrn merken, oder Luther hat gesagt, auf das Wort merken. Und ich bin immer wieder in der Anfechtung und jeder von uns darauf angewiesen, wenn es uns mal verschwindet, dass wir ein Heiland haben, wenn die Anfechtung droht, Versuchung zu werden und die Wand zwischen Anfechtung und Versuchung ist hauchdünn. Seht, wenn diese Augenblicke in unserem Leben kommen, nicht wahr, dass uns das entschwinden will, Herr, Wo sollen wir uns hinflüchten? In das Wort. Wir sollen Gott nehmen, wir sollen ihn packen, wie ein Kind die Mutter packt. Wir sollen uns flüchten, wir sollen die Wendung machen, wie dieser Vater es zu Jesus machte. Erbarme dich, dieser Hilfeschrei. Gott hört immer, das ist meine tiefste Überzeugung und die Erfahrung, meine ich auch von Kollegen, auf den letzten Schrei. Und wenn wir ihn nur fänden, man hat ihn nicht. Gott fängt immer in unserem eigenen Ende an. Das schöpferische Wort erweckt uns immer aus dem Tod zum Leben. Anfechtung. Jesus sagt, bringt den Knaben her. Er wird hergebracht und in dem Augenblick fasst ihn Jesus an die Hand und stellt ihn auf die Beine. Unter Widerstand weicht das Dämonische. Hinter den Widerständen liegen die Siege Jesu verborgen. Wir haben meistens nicht den langen Atem, das durchzustehen. Die Kirche sollte ihn haben. Sie sollte ihn haben in all der Not. Sie sollte nicht so sehr in politische Ideologien sich flüchten, sondern dort, wo das Leid und die Not behaust ist, dort, wo die Krankheit zum Tode gelebt wird. Und so haben wir eine Botschaft, so werden wir Salz und Licht. Jesus stellt den Jungen auf die Beine und er ist gesund. Aber er hat ihn nicht mitgenommen, um ihn als Schau vorzuführen. Er hat nicht die Anfechtung, ist er erlegen, die in uns selbst oft so oft liegt und wo wir so viele Gelegenheiten versäumen und verpassen, wie ich meine. Er hat den Jüngling von Nain oder den Lazarus nicht mitgenommen und gesagt, hier seht ihr's, was ich kann, dass ich der Sohn Gottes bin. Die Gottessohnschaft Jesu, die kann man nicht beweisen. Die Gottessohnschaft Jesu kann man nur bezeugen. Und wir finden dieses Zeugnis nur in der gelebten Einfalt, in der Unmittelbarkeit. Wer tun wird, was ich sage, der wird erfahren, wer ich bin. Und diese Glaubenserfahrung gibt Überlegenheit, wenn die Welt unterginge. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt nicht überwindet, überwunden hat. Wir leben von der überholten Zeit als glaubende Gemeinde. Und seht, Brüder und Schwestern, er hat keine Schau gemacht. Er braucht das nicht. Die Wunder Jesu, wo sie auch heute noch geschehen. Wir wollen uns hüten, mit Reklametrommeln es zu tun. Das führt nicht zur Erweckung der Kirche, sondern zur Versandung. Alles Eigene verdirbt. Aber wir wollen, da wo Wunder geschehen, in der Keuschheit sie stehen lassen. Wie die Bergblumen, wie das Edelweiß, kann man nicht verpflanzen. Ich habe es manchmal versucht, nie gelungen. Und nun, lieben Brüder und Schwestern, kommt es darauf an, und das ist die letzte Frage, warum konnten wir ihn nicht heilen? Jesus sagt, ja warum nicht? Weil ihr im Erfolgsdenken liegt, weil ihr aus dem eigenen erschaffen wollt. Weil die geschenkte Demut bei euch nicht ist, weil der Blickwechsel euch nicht so erreicht, wie ihr ihn haben müsst. Wie gefährlich ist das, wenn man im eigenen behaust ist? Nicht Weltbindung kann uns helfen, sondern Weltüberwindung. Und seht, Brüder und Schwestern, Jesus hat den Jungen geheilt. Er kann auch heute noch heilen, er tut es. Aber die Bedingung ist immer, ob der Wille Jesu es ist, ob unsere natürliche Sehnsuchtshoffnung nicht dadurch verbaut wird, dass er uns äußerlich hilft im Komfort, in unseren Träumen und Wünschen und wir die ewige Gelegenheit verpassen. Was Hilfe ist uns allen, wenn wir die ganze Welt gewinnen und wenn wir ein paar Jahre mehr oder länger leben, das macht's doch nicht aus, sondern darauf kommt's an. Dass wir durchbrechen zur Gewissheit, dass wir Osterglocken in unserem Leben hören, dass wir in den Schwung kommen, der uns wieder hineinbringt in eine erweckliche Bewegung. Der Weckruf Gottes ist für dich und für mich. Darauf kommt es an, dass Gott größer ist als unser Herz und wir ihm vertrauen können. Vor einigen Jahren hörte ich in der Schweiz, damit schließe ich, einen amerikanischen Bischof, und das hat mich gepackt. Er berichtete, wie er in seiner Diözese einen reichen Bauherrn hatte, der ganze Städte baute, steinreich. Er hatte eine einzige Tochter und die Tochter wurde krank, in der Pubertät, umnachtet, musste in die Klinik. Die Eltern waren verzweifelt. Er war gläubig, er betete, die ganze Diözese hat mitgebetet und nichts geschah. Und dann kam der Augenblick, wo er mit den Eltern das kranke Kind in der Klinik besuchte. Das Kind wurde vorgeführt, umnachtet. Die Eltern waren verzweifelt und da fällt ihm ein, dieses Kind hat immer sich gewünscht, im Unterricht "Weil ich Jesus Schäflein bin" zu singen. Und da stimmt er einfach an, "Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin." Das Kind fällt ein mit der Stimme, der zweite Vers wird gesungen, die Mutter ist vor Freudentränen bewegt, sie nimmt das Kind in die Arme, "Sollte ich denn nicht fröhlich sein, ich beglückte Schäflein." Der letzte Vers wird gesungen und in dem Augenblick, als der letzte Vers gesungen ist und die Mutter denkt, jetzt habe ich das Kind wieder, da kommt der Schleier und es ist wieder umnachtet. Aber es hat mich erschüttert, wie der Bischof sagte, wie die Eltern niedergekniet sind an der Stelle und das Kind abgegeben haben und gesagt, wir glauben doch, wir wissen es, dass es Wirklichkeit ist, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Auch durch die Nacht, auch durch die Dunkelheit führt der Weg. Das Ziel ist alles, der Weg ist nichts. Das Ziel ist der neue Himmel, die neue Erde, ist verklärte Leiblichkeit. Dieses Ziel visieren wir an. In diesem Ziel marschiert die Kirche, zu diesem Ziel führt sie hin. Und zu diesem Ziel bist auch du berufen. Warum konnten die Jünger nicht helfen? Ja, darum nicht. Mir sagte Dekan Haus einmal damit, was meint Jesus, wenn er sagt, alle Bitten werden erhört, wenn wir in seinen Namen beten. Und das Wort hat mich auch bewegt. Er sagte, wir beten dann im Namen Jesu, wenn unser eigener Name begraben ist. Hier liegt meine eigene Not, hier liegt die deine, hier liegt die Frage, warum wir nur so begrenzt wirken, warum wir keine Vollmacht haben. Herr, begrabe unseren Namen, damit dein Name aufersteht. Wir wagen es, wir laden ihn ungescheut herbei. Die Allmacht seiner Gnade, die macht das Herz ganz frei. Amen.